Schönen guten Abend. Jetzt sind wir schon bei dem letzten der vier Bibelabende oder vier Bibelvorträge angekommen. So schnell vergeht die Zeit. Vielen Dank für euer kontinuierliches Erscheinen, immer wieder Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Schön, dass wir gemeinsam in Gottes Wort reinschauen können. Ja, dreimal gut angereist, ganz ohne Staus. Heute was ganz anderes. Heute haben wir das oberbergische Dörfer und Orte kennengelernt, wo ich im Leben noch nie lang gefahren bin. Das Navi hat uns von der Autobahn runtergeführt, weil die an einer bestimmten Stelle so dicht war. Und ja, meine Frau musste aufhören, neben mir zu stricken, weil wenn sie dann strickt und wir dann so über kurvige und bergige Straßen fahren, da wird es ein bisschen übel. Und es muss ja auch zügig vorangehen. Aber wir waren auch rechtzeitig da, freuen uns, dass wir ein bisschen Gemeinschaft haben durften beim Manfred und bei der Astrid. Das ist ja auch sehr schön und sehr wertvoll. Ja, so haben wir heute Abend Zeit, um in das letzte Teil des ersten Timotheusbriefes reinzuschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch herzlich einladen, kommt doch mal in den Lahn-Dill-Kreis, ins Wetzlarer Land. Im Oktober wird da ein Kongress stattfinden für alle Leute, die ein Herz für Gemeinde und für Gemeindeentwicklung haben. Ein Wochenende. Habe ich September gesagt? Oktober gesagt. Also im September seid ihr herzlich eingeladen, nach Dillenburg zu kommen, nach Wetzlar zu kommen, vom 19. bis 21. September. Gesund wachsen ist das Thema. Gibt viele gute inhaltliche Impulse, Bibelarbeiten, Vorträge, gibt viele Seminare. Ich denke vor allen Dingen wertvolle Begegnungen, Gespräche, wo sich auch der Horizont weitet. Sowas, glaube ich, tut gut. Flyer liegen hinten aus, vielleicht schaut ihr mal hin. Und das Zweite, wo ich euch einladen möchte, das ist nach Spanien, El Berganti, manchen von euch, glaube ich, ganz gut bekannt. Da gibt es im September, kurz vor dem Kongress, die El Berganti Kurzbibelschule, zu der wir herzlich einladen. Was machen wir da? Ganz was Ähnliches, was wir hier gemacht haben in diesen Tagen. Wir schauen uns Bibeltexte an, Bibeltext lernen zu beobachten, Bibeltext lernen Zusammenhänge zu erkennen und vor allen Dingen viel im Austausch zu sein. Eine Woche in der spanischen Sonne. Abends studieren wir zusammen, morgens hat man Zeit für Hausaufgaben und nachmittags den Strand und die schöne Gegend zu genießen. Herzliche Einladung, der Flyer liegt auch hinten. Ja, ich nehme euch auf Reisen mit heute Abend. Ja, vielleicht auch mal so eine Ballonfahrt, ist auch nicht schlecht, oder? Über die bizarre Landschaft Kappadokiens. Das haben wir letztes Jahr im September gemacht. Eine ganze Reihe von der Gruppe sind tatsächlich auch mal so im Ballon gesessen und haben sich mal diese Tuffsteinlandschaft von oben angeguckt. Kappadokien ist ein Zentrum der frühen Kirche gewesen im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus. Auf diesen Spuren waren wir im vergangenen Jahr und sind dann auch viel gewandert. Zum Beispiel durch dieses Tal, das Sonjali-Tal. Und die Besonderheit in Kappadokien ist, dass es dort sehr viele Felskirchen, Höhlenkirchen gibt. Durch diese Tuffsteinlandschaft ist das Gestein, was sehr leicht zu bearbeiten ist. Und so gibt es ganz viele Höhlen, ganz viele Kirchen, die man in den Fels hineingegraben hat. Es gibt in Kappadokien etwa 3000 solche Felsenkirchen. Die Fläche ist ungefähr die vierfache Fläche von der Stadt Köln, wenn man sich das vorstellen muss. Ja, also Köln mal vier und dann findet ihr 3000 Kirchen. Schön wär's. Hat also von ganz erwecklichem, ganz lebendigem geistlichen Leben zeugen diese Kirchen. Und sie sind von außen her gar nicht als solche zu erkennen. Ja? Also was sieht man da? Eine Felswand und irgendwie geht eine Tür rein. Was soll sich dahinter verbergen? Nehmen wir jetzt mit hinein durch diese Tür und dann kommt man in diese Höhle hinein und findet dort diese Höhlenkirche. und viele solcher Kirchen besucht, solcher Räume. Und je weniger Bilder, Gemälde man an den Wänden dieser Kirchen findet, desto älter sind sie. Anfangs gab es das wenig, dass es Bilder in Kirchen gab, das kam dann später. Und dennoch findet ihr hier auf diesem Bild eine Gestaltung und findet Säulen hier. In der Mitte dieser Felskirche stehen Säulen. Nun ist es nichts Ungewöhnliches, aber in einer Kirche, die aus dem Fels gegraben wurde, ist die Frage da, wofür braucht es die? Wofür braucht diese Höhlenkirche Säulen? Und die Antwort ist die, statisch braucht sie die nicht. Ist nicht notwendig. Diese Kirche braucht statisch keine Säulen. Es hat einen anderen Grund. Welchen? Das verrate ich erst später. Das hat was mit dem Thema des heutigen Abends zu tun. Wir haben uns den ersten Timotheusbrief angeschaut und ich habe euch gesagt, nach diesem drei beziehungsweise dem heutigen Abend, dem vierten Vortrag, ihr lernt ganz schnell euch den ersten Timotheusbrief einzuprägen. Das fängt an mit dem Auftrag. Gott hat dem Paulus etwas anvertraut. Paulus vertraut dieses Gut, dieses anvertraute Gut dem Timotheus ein. Und in diesem Auftrag soll er unterwegs sein und soll das Evangelium der Herrlichkeit weitertragen. Das soll er bewahren und dafür soll er kämpfen. Das ist der Auftrag. Und wenn wir uns in den Dienst dieses Königs gestellt wissen, in seinem Auftrag unterwegs sind, dann liegt etwas auf der Hand. Nämlich, dass wir danach fragen, was sein Wille ist. Wer im Dienst des Königs der Könige steht, da liegt es auf der Hand, danach zu fragen, was will er denn eigentlich? Und das haben wir im zweiten und im fünften Kapitel gefunden, seinen Willen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und er hat einen Willen für alle Menschen. Ganz interessant. Ja, und das dritte, was wir gesehen haben, das ist die Art und Weise, wie dieses anvertraute Gut dann weitergegeben werden soll, dass das auf eine Art und Weise geschieht, wo Menschen zu Vorbildern werden. Aufseher der Gemeinde, Diener in der Gemeinde, der Timotheus als guter Lehrer mit der guten Lehre und schlussendlich etwas, was für uns alle wichtig ist. Also Auftrag und Wille und Vorbild, eine logische Kette, wenn man so will, ganz leicht zu merken. Und in der Mitte heute Abend das königliche Geheimnis. Und es ist in der Tat so. Die Kapitel, wie wir sie angeschaut haben, die geben sich gegenseitig die Hand. Man kann es eigentlich gar nicht übersehen, wenn man mal diesen Blick anwendet. Schau mal auf das Anfang und schau mal auf das Ende von Sinnabschnitten. Man kann es quasi gar nicht übersehen. Und dann gibt es einen ganz kurzen Textteil in der Mitte, Kapitel 3, Vers 14 bis 16, den wir heute Abend anschauen werden. Der ist anders, der fällt aus dem Rahmen. Das ist ein besonderer Text, das ist ein Lied. Und das wollen wir jetzt mal lesen, diesen Abschnitt. Da steht ab Vers 14, dies schreibe ich in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Paulus schreibt dem Timotheus in Vers 15, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Haus Gottes, wir denken natürlich sofort an ein Gebäude. Wenn hier von Haus Gottes die Rede ist, ist nicht von einem Gebäude die Rede. Es ist nicht an ein Gemeindehaus gedacht. Und wenn davon die Rede ist, dass wie man sich verhält im Haus Gottes, dann hat es nichts mit Benimmregeln zu tun oder wie man sich im Haus Gottes zu verhalten hat, Kleidung, was auch immer. Das ist nicht gemeint. Das Haus Gottes in unserem Brieftext hier, damit ist ein lebendiges Haus gemeint, damit ist die Gemeinde des lebendigen Gottes gemeint. Und sie besteht nicht aus Steinen, sondern sie besteht aus Menschen. Das Haus Gottes ist das lebendige Haus des lebendigen Gottes. Und die Begrifflichkeit, die hat ihren Zusammenhang mit dem Ort, wo Timotheus sich befindet, mit Ephesus. Denn das Haus Gottes ist ein Gegenentwurf zu einem anderen Haus, das es in Ephesus gibt, nämlich dem Haus der Göttin der Artemis, dem Artemis-Tempel, einem der sieben Weltwunder der Antike. Im Griechischen wird das Wort Oikos gebraucht für Haus, und Haus oder Oikos ist nicht nur Gebäude, ist nicht nur Haus, sondern ist vor allen Dingen auch Haushalt und Hausgemeinschaft. Und dieser Haushalt der Artemis umfasste die ganze Stadt Ephesus, und nicht nur die ganze Stadt, sondern auch die ganze Region. Von überall her kamen die Menschen. Der Einfluss dieses Kults der Artemis war groß, er war weit verbreitet. Das Verhalten in diesem Oikos der Artemis war Götzendienst und es war verbunden mit Tempelprostitution. Die Priester dieses Kultes waren nicht Männer, sondern Frauen, wie die Artemis auch. Und verbunden mit diesem Kult war ein Kommerz sondergleichen. Da müssen wir reinschauen in das, was wir in Apostelgeschichte 19 geschrieben finden. Paulus ist da in Ephesus und da bekommen wir einen Einblick in den Haushalt der Artemis, nämlich den Aufstand der Silberschmiede. Apostelgeschichte 19, Vers 28 hören wir, wie sie rufen: Groß ist die Artemis der Epheser. Und diesem götzendienerischen Haus, dem stellt Paulus jetzt ein geistliches Haus gegenüber. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Gegenentwurf. Der christliche Gott ist ein unsichtbarer, aber ein lebendiger Gott, während die Artemis eine sichtbare Gottheit, eine tote Gottheit war. Und nun ist der Haushalt Gottes in Ephesus durch die Verkündigung des Evangeliums so stark angewachsen, dass sich der Artemiskult in Ephesus bedroht sieht durch die vielen Menschen in Ephesus und Umgebung, die sich bekehrt haben. Und ganz besonders fühlen sich bedroht die Geschäftsleute, die dadurch reich geworden sind. Einer wird uns in der Apostelgeschichte genannt, sein Name ist Demetrius. Er verkaufte jede Menge kleine Häuser der Göttin Artemis. Das war sein Geschäft, lauter kleine Oikos. Und er machte damit einen Riesengewinn. Und so kam es zu diesem besagten Aufstand der Silberschmiede in Apostelgeschichte 18. Und es heißt, 2 Stunden lang brüllten sie ununterbrochen: Groß ist die Artemis der Epheser. Das war ein Aufstand. Sie fühlten sich regelrecht bedroht durch diesen neu entstandenen Haushalt Gottes, bedroht durch die Gemeinde. Also, es hat in der Tat nichts mit einem Gebäude zu tun, das Haus Gottes, sondern es ist die Gemeinde derer, die dem König Jesus Christus nachfolgen. Es ist die Ekklesia, die Gemeinde die herausgerufen ist, Ecclesia, die Herausgerufenen, so heißt es im Griechischen. Und wenn Erweckung geschieht, wie damals in Ephesus, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf Einzelne gehabt, sondern hat das Auswirkungen gehabt auf das ganze soziale Leben eines Ortes, und die Menschen haben das irgendwie mitbekommen. Erweckungsbewegung, 19. Jahrhundert, von Wuppertal ausgehend, ins Bergische Land hinein, ins Siegerland, in den Dillkreis. Und man liest, der Alkoholkonsum sei drastisch eingebrochen und Kneipen wurden geschlossen. Ich kann mich gut an einen alten Mann in Manderbach erinnern, ganz treuer Christ in der evangelischen Gemeinschaft. Er war früher der Kneipenbesitzer und dann hat er sich bekehrt. Und dann war die Kneipe am Ende. Also wo Erweckung geschieht, wie in Ephesus, da hat das Auswirkungen auf das ganze soziale Gefüge. Die Menschen bekommen das mit. Und das ist es, wovon Paulus hier spricht. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Pfeiler, damit ist die Säule, damit sind die Säulen gemeint. Der Tempel der Artemis bestand aus lauter solchen Säulen und sie waren einfach stark und schön. Man hat sie bewundert. Also eine Säule gibt auch irgendwie Zeugnis. Sie ist sichtbar, sie ist zum Bestaunen. Sie hat Tragkraft und sie hat Stabilität. Und die Gemeinde des lebendigen Gottes wird hier mit einer solchen Säule verglichen. Und die Grundfeste, das ist das Fundament, auf dem die Säule steht, ein festes Fundament, das Halt und Sicherheit gibt. Das Fundament der Kirche, das Fundament der christlichen Gemeinde, das ist Jesus Christus, denn auf diesen Felsen ist die Gemeinde gebaut. Gemeinde in Ephesus war sichtbar. Nicht durch Steine und durch Marmor, sondern Gemeinde in Ephesus war sichtbar durch Menschen. Und ihr gelebtes Zeugnis war von den nichtgläubigen Menschen nicht zu übersehen. Und ihr Zeugnis war schön anzusehen, wie das Zeugnis einer wunderschönen griechischen Säule. Die Tempelsäulen, die standen nicht nur für Stabilität, sondern eben auch für Schönheit und für Pracht. Das christliche Zeugnis steht nicht nur für Stärke und Stabilität, sondern auch für Schönheit, für ethische Schönheit. Die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist eine Säule der göttlichen Wahrheit und die göttliche Wahrheit ist schön. Gelebte Wahrheit von erretteten Menschen, das ist schön anzusehen. Die Grundfeste ist das Fundament, auf dem die Säule steht. Das Fundament der Gemeinde ist Jesus Christus. Und im 1. Korintherbrief lesen wir, Kapitel 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und er bleibt. Und er ist unvergänglich. Die christliche Gemeinde in der Stadt Ephesus gibt es nicht mehr. Auch die Stadt Ephesus gibt es nicht mehr. Sie ist nur eine große Ausgrabungsstätte. Auch interessant irgendwie. Aber es gibt kein Leben mehr in dieser Stadt. In dem Ort, in der Stadt, direkt neben dieser Ausgrabungsstätte Ephesus, liegt Seldschuk. Und in dieser türkischen Stadt Seldschuk gibt es bis heute eine kleine evangelikale Gemeinde. Unser Jesus Christus hat gesagt, dass keine Todesmacht die Gemeinde jemals überwinden oder vernichten kann. Und so ist es dem Teufel auch in der Türkei nicht gelungen, die Gemeinde durch den Islam auszulöschen. Aktuell gibt es etwa 7000 wiedergeborene Christen in der Türkei in ca. 140 evangelikalen Gemeinden in einem riesengroßen Land. Hier seht ihr im Bild, wie uns auf unserer Studienreise im vergangenen Jahr Hürrem und Ertugrul besucht haben. Hürrem ist die Tochter eines Baptistenpastors in Izmir, Smyrna früher. In Izmir gibt es eine schöne evangelikale Gemeinde. Und Ertugrul, er ist aus dem Islam einfach durchs Bibellesen zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus. Sie sind beide von Beruf Juristen. Und wir haben sie letztes Jahr an zwei Abenden in unsere Gruppe eingeladen, weil wir wissen wollten von ihnen, wie geht es den Christen in der Türkei und wie können Christen in der Türkei christliches Leben leben, sowohl persönlich als auch mit ihren Gemeinden. Das war sehr beeindruckend. Und die christlichen Gemeinden, die evangelikalen Gemeinden, auch wenn sie klein sind im Land, sie sind vor allen Dingen ein starkes Zeugnis durch gute Werke und durch Liebesdienste. Wiederholt gab es Erdbeben in der Türkei, vor Izmir, im Osten der Türkei. Und der Vater von der Hürrem organisiert überall Hilfsaktionen, gute Werke, damit den Menschen, die da geschädigt wurden, geholfen werden kann. Und wir als Stiftung der Brüdergemeinden und die Geschwister, die uns Geld zur Verfügung gestellt haben, haben damit schon manches unterstützen können, manche Hilfe leisten können. Also, die Gemeinde ist aufgebaut auf dem Fundament, und das Fundament, das ruht auf dem Felsen, das ist unser Herr Jesus Christus. Und nirgendwo auf dieser Welt durch die vergangenen 2000 Jahre hat die Hölle die Gemeinde überwinden können. Gemeinde besteht und Gemeinde lebt, auch in der Türkei. Auch die Gemeinden in Refrat und in Manderbach sind Säulen für die Schönheit Gottes. Ihr seid es als Menschen, ihr seid es als Gläubige, als Geschwister. Ich erzähle ein bisschen von uns aus Manderbach. Wir in Manderbach, unsere Gemeinde gibt es seit über 170 Jahren. Wir haben viele, viele Jahre stark zurückgezogen gelebt in unserem Ort. Wir waren irgendwie für uns und hatten mit der Dorfgemeinschaft wenig zu tun. Heute ist das anders. Heute sind wir mitten im Dorfleben vertreten, mitten im gesellschaftlichen Leben unseres Ortes beteiligt. Wir arbeiten in den Vereinen mit, zum Wohl unseres Dorfes. Wir treten als wiedergeborene Christen mit den vier verschiedenen Gemeinden, die es im Ort gibt, gemeinsam nach außen hin auf, nicht als einzelne Gemeinden, sondern treten gemeinsam auf als Gläubige an einem Ort. Und überall merken wir, ist das Miteinander geschätzt und die Zuverlässigkeit geschätzt, dass man sich auf die Christen verlassen kann. Junge Männer spielen im Fußballverein mit und sind ein gutes Zeugnis. Und wenn Fußball-Dorfmeisterschaft ist, sowas gibt es jedes Jahr, dann bringen die jungen Leute die Gebetsanliegen mit in unsere Gebetsstunde und dann beten wir dafür, dass sie Zeugnis sein können, wenn sie Bibeln weitergeben, solche Fußballerbibeln. Gutes Zeugnis sein. Wie so eine Säule, darauf kommt es an. Dorfmeisterschaft. Und natürlich wollen die jungen Christen auch gewinnen. Und da ist ein Spiel und der Schiedsrichter pfeift einen Elfmeter. Und die jungen Christen gehen zum Schiedsrichter und sagen, das war kein Elfmeter, das hast du falsch gesehen. Uns steht kein Elfmeter zu. Und er sagt, wenn ich Elfmeter gepfiffen habe, dann gibt es auch Elfmeter. Und der Elfmeter wurde geschossen. Und sie haben ihn bewusst daneben gesetzt. Toll. Hat uns richtig gefreut, dass es was Wichtigeres gab, als zu gewinnen. Und das Wichtige war, Zeugnis zu sein auf dem Platz, als junge Christen, den anderen gegenüber. Der Fußballsportverein lädt uns ein, beim Sportfest den Sonntagmorgen Gottesdienst am Fußballsportheim zu gestalten. Kaum zu glauben. Da sind sie alle zusammen. Die, die mit Gemeinde nichts am Hut haben, wir als Gemeinde. Und wir haben die Gelegenheit, den Gottesdienst komplett selbst zu gestalten. Wir haben die Gelegenheit genutzt, das Evangelium weiterzusagen, mit Sportler und Sportler zusammen und wieder solche Sportler, solche Fußballerbibeln zu verschenken. Ab und zu tauchen Leute in unseren Gottesdiensten und bei besonderen Veranstaltungen auf. Leute, die wir sonst nie in unserer Gemeinde gesehen haben. Seht ihr, das ist der Grund, warum ich am Anfang dieses Bild von dieser Kirche mit der Säule gezeigt habe. Von einer Kirche, die aus statischen Gründen keine Säule braucht. Was könnte denn eine Erklärung dafür sein, wie es zu dieser Säule gekommen ist? Ich weiß es nicht. Aber der Gedanke, der mir kam, war der, dass diese Christen der frühen Kirche, Anfang des 4. Jahrhunderts entstand gerade Glaubensfreiheit, eine regelrechte Blüte, die damals in vielen Regionen aufblühte, auch dort in Kappadokien. Und sie kannten diesen Bibelvers, der uns heute Abend beschäftigt, sehr gut, dass die Gemeinde die Säule und das Fundament des lebendigen Gottes ist. Und das, was sie hier zeichenhaft zum Ausdruck brachten, dass sie in eine Kirche, wo man keine Säule braucht, eine Säule hinein stehen lassen, muss man ja sagen, die musste ja nicht hineingesetzt werden, stehen lassen, glaube ich, das zeigt, dass sie sich darüber bewusst waren, deswegen sind wir noch hier. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Wir sind hier, damit wir gesehen werden und damit wir durch unser Leben Zeugnis sind für diesen Gott. Nicht nur in Kappadokien, nicht nur in Manderbach, auch in Rifrath. Zeugnis sein, fest für die Wahrheit Gottes einstehen und Menschen in eurem Stadtteil hier sollen das sehen, dass ihr als Gemeinde Zeugnis seid. Und wie gestern Abend schon angekündigt, und das ist ja unser Text, wollen wir fragen, was ist denn nun mit Vers 16 gemeint? Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Was bedeutet dieses Wort Gottseligkeit überhaupt? Andere Bibelübersetzungen schreiben da Frömmigkeit. Was ist denn Frömmigkeit? Andere übersetzen Gottesfurcht. Ja, was denn nun? Im Griechischen Eusebia. Und dieser Begriff Eusebia, der für ein ganzes Konzept hier steht, der ist in der frühen Kirche so prominent geworden, dass das zu einem beliebten Vornamen wurde. Einer, bei dem wir das zuerst finden, das ist eigentlich der erste Kirchenhistoriker, das ist Eusebius von Caesarea, 3. Jahrhundert nach Christus. Und Anfang des 4. Jahrhunderts finden wir sogar eine Kaiserin, Eusebia, die Ehefrau von Konstantin II. Offensichtlich steckt in diesem Wort so viel drin, dass man das sogar als Vornamen gewählt hat. Die Vorsilbe Eu bedeutet einfach gut. Und der zweite Teil dieses Wortes Sebia bedeutet so viel wie verehren und huldigen. Also gut verehren oder gut huldigen. Und wer sonst soll es sein als Martin Luther, der dann dieses Wort gottselig gewählt hat, um auszudrücken, was Eusebia sagt. Nur wir verstehen es heute nicht mehr. Er wollte damit sagen, ein Leben in Gottesfurcht, in Liebe und Gehorsam gegenüber dem Gott, das auf das ewige Heil ausgerichtet ist. Luther suchte ein deutsches Wort, das sowohl die innere Haltung als auch die äußere Frucht des Glaubens ausdrückt. Und das ist eigentlich der springende Punkt, was Eusebia meint. Eusebia meint einerseits eine innere Haltung, deswegen Gottesfurcht ist die innere Haltung, wie wir uns Gott gegenüber sehen und wie wir Gott sehen, die innere Haltung. Aber er wollte es verknüpfen mit einem zweiten Teil, nämlich auch die äußere Frucht des Glaubens soll damit ausgedrückt werden. Will also sagen, eine innere Haltung, aus der nichts hervorkommt, wo nichts geschieht, das ist nicht gemeint. Und deswegen ist der Begriff Frömmigkeit auch nicht so ideal geeignet, weil er damals schon und auch heute oft etwas Äußeres meint, wo aber möglicherweise nicht viel hintersteckt. Luther betonte, wahre Gottseligkeit kommt aus dem Glauben und hat das Heil in Christus zum Ziel. Und es ist immer eine Beziehung, auf die eine Reaktion folgt. Wir können auch so formulieren, Eusebia ist eine gottgewirkte Herzensantwort. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Eine gottgewirkte Herzensantwort. Also diese ehrfürchtige Beziehung zu Gott, die du hast, die bleibt nicht ohne eine Antwort. Da folgt etwas. Oder man kann auch formulieren, es ist eine lebensverändernde Gottesfurcht. Ja, auch das ist eine ganz schöne Beschreibung, was Eusebia eigentlich meint. Dieses Wort kommt mehrfach im 1. Timotheusbrief vor. Wir schauen uns mal die Bibelstellen an und versuchen sie zu erklären. 1. Timotheus 2, Vers 2. Da heißt es, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges Leben, ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ein stilles Leben führen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ich würde das so erklären, ein Leben leben in der säkularen Gesellschaft, wo wir die staatlichen Ordnungen respektieren und wertschätzen und unseren gottesfürchtigen Glauben in guten Taten ausleben, die Gott uns in unseren Herzen wichtig gemacht hat. Die zweite Stelle, 1. Timotheus 4, Vers 7. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber lasse ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Hier sagt Paulus, dass Eusebia, dass Gottseligkeit eine innere Haltung ist, die man einüben kann, die man trainieren kann. eine Haltung einüben, dass Gottesfurcht in unserem Herzen göttliche Impulse bewirkt, die zu einem verändernden Lebensstil führen. Eine Haltung einüben, die dazu führt, dass wir nicht nur kommen und auf Gottes Wort hören, wie in diesen Tagen, sondern dass wir nach Hause gehen und Impulse mitnehmen, die sich auswirken in einem veränderten Lebensstil. Ja, das ist ein tolles Wort, ein tolles Konzept, was sich dahinter verbirgt. Und es kommt nochmal vor im 6. Kapitel, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nicht, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Ja, Vers 3, wo es das erste Mal vorkam, da will Paulus sagen, Lehre, die nicht auf lebensverändernde Auswirkungen zielt, ist ungesund. Lehre, wo wir aus der Predigt nach Hause gehen und nicht wissen, was wir eigentlich tun sollen, ist ungesund. Und dabei gab es sogar Leute, die gedacht haben, dass Gottseligkeit dazu da ist, damit man persönliche materielle Vorteile gewinnt. Das ist natürlich abwegig. Und so dreht Paulus das um und sagt, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Also Gottesfurcht in Bescheidenheit, die lebensverändernde Auswirkungen nach sich zieht, ist im geistlichen Sinn ein großer Gewinn. Man könnte auch sagen, ist ein großer Segen. Der ist gesegnet, der nicht nur Hörer des Wortes ist, sondern auch Täter des Wortes ist. Worte unseres Herrn Jesus. In Kapitel 6, Vers 11, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, die Geldliebe ist gemeint, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Geht wieder so in die Richtung dieses Trainierens, strebe nach lebensverändernde Gottesfurcht. Frag dich das nach deinem Bibellesen, frag dich das nach der Predigt, frag dich das nach der Hauskreisstunde, wo er über Gottes Wort nachgedacht hat. Was soll denn jetzt die lebensverändernde Reaktion sein in meinem Leben, nachdem wir uns mit Gottes Wort beschäftigt haben? Und im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, kommt es auch vor, 3, Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Ja, wer nur eine Form der Gottseligkeit hat, der ist zwar fromm, sein christliches Leben zeigt sich aber nur dadurch, dass er weiß, an welche Formen man sich halten muss, im Herzen passiert aber nichts. Das kann mir auch passieren, oder? Das kann mir auch passieren. Ich weiß, wie man sich verhalten muss. Das weiß man. Wenn man lange zur Gemeinde kommt, dann weiß man, wie man sich verhalten muss. Und die Frage ist, ob es hier noch eine Herzensreaktion gibt. Wer sein Leben dem König der Könige zur Verfügung gestellt hat und ihm dient, der lebt logischerweise ein verändertes Leben. in dem Gott immer und immer und immer wieder am Wirken bleibt. So stellt sich Gott Gemeinde vor. Und deswegen ist das ein Geheimnis. Ihm zur Ehre, Menschen zum Zeugnis und den Gläubigen zum Segen. Ja, das fordert mich heraus. Ich liebe es, Gottes Wort zu lesen, es zu studieren, und ich liebe es auch, es zu lehren. Und jetzt muss ich mich zuallererst fragen, lebe ich es auch? Das war die Botschaft des Paulus an Timotheus in Ephesus. Wie ist es denn mit der Gemeinde in Ephesus weitergegangen? 30 Jahre später schreibt der Apostel Johannes einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Sendschreiben Nummer 1. Und was wird gelobt? Mit der äußeren Form, mit den Werken ist alles super bei ihnen. Alles bestens. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die Formen klappten noch gut. Und das Herz war kalt geworden. Ja, wir schließen die Beschäftigung mit dem ersten Timotheusbrief, indem wir uns dieses Lied anschauen, von dem ich sprach. Dieses Lied, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Es hat quasi 6 Zeilen, dieses Lied. Sie sind immer gleich aufgebaut vom Rhythmus her. Und es fängt damit an, Gott ist geoffenbart im Fleisch. Spielt auf die Geburt des Herrn Jesus an. Gottes Antwort auf die Verlorenheit des Menschen ist es, er wird Mensch. Gott offenbart sich im Fleisch, wird Mensch, um zu antworten auf die Verlorenheit des Menschen. Gott ist nicht nur fromm, hätte ja auch sagen können, ich hab's ihnen vorher gesagt, hätten sie es doch gelassen. Was soll man jetzt noch machen? Ja, wäre eine fromme Antwort gewesen. Und hätte niemandem etwas geholfen. Gerechtfertigt im Geist. Also bestätigt durch den Geist. Bei der Taufe des Herrn Jesus kommt die Taube aus dem Himmel, ein Bild für den Heiligen Geist. Und es kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Gott kommt. Und bei dem Ersten, was wir hören, bei dieser Geschichte am Jordan, zeigt er uns sein Herz. Und sein Herz sagt, das ist mein geliebter Sohn. Der es nicht für einen Raub gehalten hat. Nicht für einen Raub, wie einen Raub festgehalten hat. Im Himmel zu sein, sondern der Knechtsgestalt angenommen hat und ist auf diese Erde gekommen. Gesehen von den Engeln. An den Knackpunkten waren sie immer dabei. Am Ende der Versuchung Jesu, liest man, waren sie da und dienten ihm. Am Auferstehungsmorgen waren sie am Grab und sagten, was sucht ihr, den Lebendigen bei den Toten? Und am Tag der Himmelfahrt stehen sie da und sagt er, was schaut ihr zum Himmel? Den, den ihr habt hingehen sehen, der wird so wiederkommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Gesehen von den Engeln. Im Epheserbrief lesen wir, dass die Engel nicht in viele Dinge hineinschauen können. Und die Dinge, die ihnen gezeigt werden, ist, dass sie ins Staunen kommen. Und sie staunen über das, was Gott tut, dass Gott Mensch wird. Gepredigt unter den Nationen. Geht hin, hat er den 12 Aposteln gesagt, oder den 11. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Nationen. Und das Unmögliche ist möglich geworden. Bis in die hintersten Winkel dieser Erde ist das Evangelium hinausgedrungen. Die königliche Botschaft wurde von königlichen Herolden gebracht zu allen Nationen, auch heute noch. Und das Wunder geschieht, geglaubt in der Welt. Die Nationen waren ohne Gott in der Welt, sagt Epheser 2. Das Wunder geschieht, Gott tut Herzen auf, Gemeinde Jesu wird gebaut weltweit und ist Säule und Fundament des lebendigen Gottes und braucht dafür keine Steine, sondern braucht er nur das gottselige Leben von Menschen, in denen Christus wohnt. Und das 6. schließlich, aufgenommen in Herrlichkeit. Den, der sich so tief erniedrigt hat, den hebt er empor in Herrlichkeit und ehrt ihn. Und wie ehrt er ihn? Indem er ihnen einen Namen gibt, der über alle Namen ist. Ein 6-Zeilen-Lied, ein Hymnus, ein geistliches Lied, das man offensichtlich in der urchristlichen Gemeinde gesungen hat. Einen Lobpreis singen. Das ist auch eine Herzensantwort von gläubigen Menschen, die aus ihrer Verlorenheit errettet wurden und nun diesem Gott alle Ehre geben. Ja, wir sind am Ende angekommen. Schauen nochmal im Überblick auf den ganzen 1. Timotheusbrief drauf. Diese 4 Dinge gesehen, der königliche Auftrag, der königliche Wille, das königliche Vorbild und in der Mitte gleichsam wie die Narbe des Textes, das königliche Geheimnis. Und dann fiel mir auf, dass sich 3 Lieder durch den 1. Timotheusbrief durchziehen. Das erste Lied in Kapitel 1, Ehre dem König der Zeitalter, dem ewigen Gott, der uns Barmherzigkeit erwiesen hat. Und in der Mitte der 2. Hymnus, Ehre dem Gott, der sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist. Und dann der 3. Hymnus im 6. Kapitel, Ehre dem König der Könige, der erscheinen wird, um uns mit ewigem Leben zu belohnen. Ergreife den Siegespreis, ergreife das ewige Leben. Drei Hymnen ihm zur Ehre. Lass uns das als Herzensantwort mitnehmen aus diesen Tagen. Ihm Ehre zu bringen, ihn anzubeten, zu staunen über die Weisheit seines Wortes und dass es in unserem Herzen Reaktionen auslöst, wie wir Zeugnis sein können, in unserer Umgebung hier, wo ihr zu Hause seid. Übrigens, der Brief ist an Timotheus geschrieben. Weißt du, was sein Name bedeutet? Timotheus übersetzt heißt zu Deutsch ehrfürchtig gegenüber Gott. Ehrfürchtig gegenüber Gott. Als ob Paulus es als Aufhänger genommen hätte für das Schreiben dieses Briefes. Timotheus, ehrfürchtig gegenüber Gott. Und dieser Brief, wo es darum geht, Gott zu ehren und ihm Ehre zu bringen. Möchtest du das auch?